Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Sie kommen, um dich zu holen, Barbara.
Die lebenden Toten kehren zurück und suchen nach menschlichen Opfern.
Wir wissen nicht, wie viele es sind.
Glauben Sie, wir können diese Dinger besiegen?
Wir wissen es nicht.
Bewegen sich auf die Stadt zu.
Da ist nichts, Mann.
Sie kommunizieren, sie denken.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 438 des Bahnhofskino-Podcast. Herzlich willkommen im Jahre 2023 und herzlich willkommen, Daniel.
Schön, hallo, dass du da bist. Patrick, und hallo da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht.
Das hoffe ich doch auch. So, sanft und sicher. Und ich wollte gerade sagen nüchtern, aber ich hoffe mal nicht.
Genau, ich hoffe aber auch, dass niemand gebissen wurde.
Ja, sehr schön, sehr schön. Es kann ja einiges passieren hier auf den Straßen vor Fiddler's Green. Ne? tja, in den anderen Filmen wird mehr gesoffen, war mein Gefühl. Also hier wird auch ein bisschen Henkel trocken, also zumindest präsentiert, wird auch nicht getrunken.
Ja.
Aber in den anderen Filmen wird mehr gesoffen.
Sehr gewundert, Henkel trocken oder zu sehen, aber okay.
Ja. Da hängt Wild Bunch mit drin. Ich glaube, ehemalig Senatorfilm, also damit auch irgendwie eine deutsche oder paneuropäische Produktionsfirma, aber mit deutschen Wurzeln. Und ich, das stinkt mir so ein bisschen nach Wild Bunch, hat er diesen geilen Deal mit Henkel trocken.
Für den amerikanischen Markt, durchaus.
Und für den deutschen, ja.
Ja. Und ich glaube, der Film, über den wir heute Abend reden, war auch nicht völlig unerfolgreich in Deutschland. Nee. Kann es sein? Nee. Ist, also ich weiß auf jeden Fall, für mich war es der absolute Offenbarung, endlich mal einen Romero-Film auch im Kino sehen zu können.
Mhm. Ja. Das war eine gute Zeit, eine fast schon irritiert gute Zeit für den Zombie-Film, nachdem man also so als Fan, als Genre-Fan ja wirklich darben musste. Und ich möchte mich auch gerne ein bisschen gleich über die Zeit, vor allem auch davor in den 90ern, mit dir unterhalten, weil ich glaube, da war einfach die Zombie-Thematik im Film nicht
tot?
Nicht vorhanden. Mhm. Auf der Land of the Dead Blu-ray, die ich hier habe, ist so eine kleine Dokumentation, die beginnt eben auch mit so einer Texttafel, so 60er, irgendwie die Zombies kommen, 70er, Romero etabliert sich so zum Master des Genres, dann kommen die Italiener und dann war irgendwie the 90s, the undead are resting. Und ich dachte, ja, so kann man es auch nennen.
Ja, ja,
mein Empfinden war eben so abseits von einzelnen Ausreißern wie Return of the Living Dead von Brian Usner oder so, der dann in den Videotheken zumindest mal so ein bisschen Wirbel machte, Anfang, Mitte der 90er, war da echt fast nichts zu holen in dem Bereich.
Stimmt. Ich glaube, also jetzt mal zwischendurch mal ganz kurz gesagt, über welchen Film wir überhaupt eigentlich reden.
Sag mal.
Wir haben es, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt. Wir reden über Land of the Dead von George A. Romero aus dem Jahr 2005.
Ja.
Genau. Also meine persönliche Wahrnehmung war, geht tatsächlich gar nicht auf die klassischen Sachen, die man dann sonst so mal hört in dem Umfeld, sowas wie 28 Days Later und Shaun of the Dead und sowas. Mhm. Meine persönliche Wahrnehmung kam über die Gorillaz.
Ja.
Die gezeichnete Band von Jamie Hewlett und Damon Albarn, die ihre Produktionsfirma, ich glaube, Zombie Flash Eaters nannten und eben in den Videos eben gerne mal untote Affen rum haben rennen lassen und offenkundig ein bisschen gesampelt haben aus Day of the Dead und sowas, offenkundig ein großes Fable hatten für eben genau dieses Genre Anfang der 2000er. Und da kam dann bei mir auf einmal so dieses: Ach ja, richtig, die Filme gab es ja auch mal alle. Eigentlich müsste man sich das mal angucken, Gefühl halt hoch. Was dann auch der Moment war, wo ich dann zum ersten Mal Dawn und Day gesehen habe, beide in einer nicht guckbaren Langfassung ohne Effekte. Das war eine seltsame Zeit. Genau, und dann erst sind mir halt eben die Sachen von Simon Pegg und Edgar Wright halt aufgefallen oder eben wird, ja, gerade gesagt, 2080.
Ja, Danny Boyle, richtig, Boyle, ja.
Genau.
Ja. Nee, die ganze Zombie-Thematik war ja Anfang der 2000er auch so verschrien und ich möchte jetzt hier auch Danny Boyle oder seinem Autor Alex Garland war das, glaube ich, damals jetzt nichts irgendwie zum Vorwurf machen, was sie selber so gar nicht jemals geäußert haben. Aber mein Gefühl war auch, man spricht nicht so wirklich über Zombie-Filme oder dass man Zombie-Filme macht. Ich kann mich noch sehr bewusst daran erinnern, dass zum Beispiel 28 Days Later rauskam und gesagt wurde, ja, ja, aber das ist ja gar kein wirklicher Zombie-Film. Das ist irgendwie übernatürlicher Action-Horror mit zombie-ähnlichen Kreaturen, aber eigentlich sind das ja Pestizidversorgung. Solche irgendwas Dingsbums.
Ja, ja.
Also wie damals bei Großangriff der Zombies von Umberto Lenzi, wo ja da auch dann irgendwie Leute mal sagen, ja, sobald die rennen, sind es keine Zombies mehr, weil Zombies schlurfen.
Ja, ja.
Und dann kam eben Zack Snyder hinterher mit seinem Dawn of the Dead Remake, mega Erfolg. Shaun of the Dead waren auch mega Erfolg, eben auch für Universal, die diesen hier produziert haben, Land of the Dead. Und da rannten eben die Zombies auch teilweise, nicht in Shaun, aber in Dawn, in einem Zack Snyder Remake. Mm. Und dann war das irgendwie auch so Fair Game. So Zombies können wieder alles sein und vor allem mit Zombies lässt sich Kohle machen.
Mm.
Und das hatte ich im Kopf, dass er als sie in Land of the Dead ging. Aber danke für die Gorillaz-Erinnerung. Du hast ja recht. Ich habe, glaube ich, einfach, ich war nicht so vertraut mit dem Werk hier von Alban und Hewlett, aber ich erinnere mich an den Zombie-Affen, ja. Es war so ein Ding, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zeit, als diese Generation, die eben mit den Filmen von Romero aufgewachsen ist und eben sich die ganzen Video-Nasty Italo-Zombie-Horror-Schicken da reingezogen hat, als die so an die, an die Macht kam, ne?
Ja.
Und irgendwie auch die Möglichkeit hatten, popkulturell maßgeblichen Einfluss auszuüben. Und die sitzen heute wahrscheinlich alle als Studio-Heads irgendwo in Hollywood und geben all diese Zombie-Filme frei oder Horrorstoffe und cool, wenn sie sowas machen wie Hewlett und Alban, möchte ich sagen.
Ja, ich finde eigentlich auch.
Ihre Macht für gute Dinge benutzen. Ihren Einfluss.
Genau. Ich meine, ich finde es natürlich auch ganz süß, dass eben Shaun of the Dead eben offenkundig auch bei Romero halt irgendwie auf dem Tisch gelandet ist, sodass eben Peck und Wright eben so einen Gastauftritt hatten hier in Land. Ich muss sowieso sagen, ne, ich meine, ich bin damals halt mit höchster Begeisterung halt ins Kino gegangen. Weil ich eben mich einfach so gefreut habe, halt einfach einen Romero-Zombie-Film im Kino sehen zu können.
Total, ja.
Bevor er indiziert wird oder sonst irgendwas damit passiert. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut, dass er mir sehr gut gefallen hat. Ich fand den tatsächlich richtig, richtig, richtig schnieke. Hatte mir dann auch die DVD gekauft. Die habe ich auch jetzt hier für die Sichtung halt nochmal rausgekramt. Da steht drauf Director's Cut, was auch immer das bedeuten mag.
Mm-hmm.
Habe ich nicht so richtig rausgefunden.
Die ist ein bisschen blutiger, mehr gegrößert als in der Kinofassung. Also wenn hier Gedärme rausgerissen werden, das hat es nicht in die Kinofassung
geschafft. Ich kann mich da nämlich, daran kannte ich mich nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also darauf habe ich, glaube ich, gar nicht so sehr drauf geachtet. Ich weiß, das tut man nicht, aber jetzt ist es mir eben auch durchaus aufgefallen. Aber was mir eben vor allem auch wieder aufgefallen ist, der Film ist wirklich richtig gut. Ich fand den richtig, richtig klasse. Hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich meine, seinen früheren Meisterwerken kein volles Glas Wasser reichen.
Ja.
Ja, aber so ein Schluck ist noch drin und ich finde, der sieht sehr gut aus und der funktioniert eben auch immer noch sehr gut. Ich freue mich sehr über die Besetzung tatsächlich. Also in einigen Fällen einfach sehr happy gewesen, diese Leute wieder mal zu sehen und in einigen sogar ein bisschen erstaunt, sie in dem Film zu sehen. Wir sagen Simon Baker.
Ja.
Der ist mir halt ehrlicherweise als The Mentalist bekannt.
Und ja, das war dann auch schon später, wieder. Ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja, mit ja, nochmal, bestimmt kein Meisterwerk wie Dawn oder Day oder Night natürlich, aber eine von mir sehr geschätzte Rückkehr zu dem Genre, das er eben quasi aus dem Boden gestampft hat.
Ja.
Das ist schon schön.
Ja, ja. Man nennt ihn nicht zu Unrecht wie den Vater des Horrorfilms und des Zombiefilms. Ich würde sagen, ja, ich glaube, genauer gesagt, den Vater des modernen Zombiefilms, weil Zombiefilme gab es natürlich auch schon vorher.
Ja.
White Zombie, I Walk with a Zombie und so weiter. Und aber er hat eben das Genre insofern maßgeblich beeinflusst, dass eben auch seine Filme große Kassenerfolge waren, dann natürlich in dessen Fahrwasser dann die ganzen Epigonen schwommen aus, vor allem eben aus italienischen Landen, die dann eben auch kommerziell sehr erfolgreich waren und auch nochmal Karrierewege geebnet haben für einige Filmschaffende. Also insofern schon cool. Was ich, glaube ich, ein bisschen anders wahrgenommen habe 2005, als zumindest die berichterstattende Presse war, die Tatsache, dass, oder die angebliche Tatsache, dass eben Romero so karrieretechnisch am Boden da niederliegt. Da wurde eben gesagt, ja, seit Day of the Dead und dem ganzen Trubel drum rum, über den wir, glaube ich, gesprochen haben, als wir über The Day of the Dead sprachen, vor langer, langer Zeit. Seitdem konnte nicht mehr wirklich was reißen. Also Monkey Shines redet eigentlich kein Mensch drüber, Affe im Menschen. Ich mag den ja ganz gerne. Mhm. Two Evil Eyes hat er zusammen gemacht, diesen Episoden, diesen Zwei-Episoden-Film. Es gibt ja nur zwei längere Episoden, 60 Minuten ungefähr. den finde ich noch relativ am schwächsten, aber The Dark Half mochte ich ganz gerne. Und auch Bruiser ist gar nicht verkehrt, wenn auch natürlich er sehr an seinem kleinen Budget krankt. Klar, er hat relativ wenig gemacht in der Zeit als Regisseur, aber ich war nicht so in dieser Renaissance-Laune, glaube ich, die einige sich da zumindest berichterstattenderweise auf die Fahne geschrieben hatten. So von wegen, oh, jetzt darf der Altmeister auch noch mal wiederkommen und sich irgendwie an die jungen Leute, an Danny Boyle und Edgar Wright und Co. irgendwie und Zack Snyder dranhängen und eben dank deren Gnaden auch noch mal einen Zombie-Film drehen. Ja. Ich dachte, ich glaube, der war nie weg und ich glaube, der hat auch immer noch Bock. Und das ist, also ich habe auch an Dead of the Dead einige Kritikpunkte, aber so viel zu meinem ersten Eindruck. Ich habe das Gefühl, das merkt man eben auch dem Film an, dass er noch Bock hat.
Ja.
Und dass es eben auch noch richtig kann. Das ist der erste Zombie-Film, den er gemacht hat in Scope. Und du hast ja schon angesprochen, der sieht richtig gut aus. Mhm. Das habe ich, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, Romero damals gar nicht so zugetraut, dass er wirklich so gute Bildkomposition hinkriegt. In einem Scope-Format. Sieht wirklich schick aus, wirklich schön. Ja.
Auf jeden Fall. Und was ich natürlich auch schön finde, ist, dass man halt hier auch immer noch, sagen wir, die handgemachten Effekte hat, aber eben auch schon genug Sachen digital halt eingearbeitet, aber eben nicht so, als ob es, also dass es so unangenehm wirkt. Und alles immer noch im es ist so der Geschichte so zuträglich, möchte ich sagen.
Ja, ja.
Nichts, oh, guck mal, was wir können, oder guck mal, was wir eigentlich wollten, aber eigentlich können wir es gar nicht. Nee, sondern es passt. Es passt, um seine Welt halt aufzubauen. Das finde ich eben auch immer so cool, dass halt die Welt von Romeros Zombies irgendwie immer die gleiche ist und es immer so wirkt, als würde es einigermaßen aufeinander aufbauen, obwohl eben da Jahrzehnte zwischenliegen können. Aber ja, irgendwie ist die, wirkt es so, als ob die Story aus Night of the Living Dead eben gar nicht so lange her ist.
Ja.
Und so, das ist, finde ich, ist ein interessanter Zug dieser Filme, um auch einfach relevant zu bleiben, modern zu bleiben. Und ich glaube, dass er hier in Land of the Dead doch einiges noch zu sagen hatte, weil ich glaube, wir hatten das damals auch so erwähnt, dass er eben nach seiner ursprünglichen Trilogie eigentlich alles vermeintlich gesagt haben sollte an der Kritik des modernen Lebens, Konsum und was dazu gehört, Militarismus und die Menschen, die nicht miteinander können und so. Und er findet ja trotzdem immer noch Kommentare, die sich auch ehrlicherweise auch, ja, jetzt fast 20 Jahre später immer noch relevant anfühlen. Ich glaube, ich meine, er referenziert sich natürlich selber auch ohne Ende. Ich meine, nicht umsonst sieht Fiddler's Green halt aus wie der Maul, die Maul aus dem zweiten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, er hat halt immer noch was zu sagen.
Ja. Nee, hat was zu sagen. Es ist allerdings auch natürlich, und das hast du ja bereits so angedeutet, es ist ein später Romero, will heißen, er ist an einem Punkt in seiner Karriere, an der er eben auch anfängt, sich selber zu zitieren und Sachen, die er selber etabliert hat, vielleicht auch ein bisschen augenzwinkern zu variieren, ein bisschen aus Korn zu nehmen und einfach auch bewusster, glaube ich, inhaltlich wie inszenatorisch in eine Richtung geht, von der er weiß, ach, das mögen die Fans. Ich möchte das gerne noch an ein, zwei Punkten festmachen, aber das vielleicht später. Es ist auf jeden Fall ein anderer Punkt in seiner Karriere als jetzt die 70er und 80er Jahre, wo man das Gefühl hatte, er muss sich noch mit jedem einzelnen Film wirklich beweisen oder irgendwie rechtfertigen dafür, dass er dahin gehört auf einen Regiestuhl und ein vernünftiges Gehalt verdient. Weil, also ich meine, trotz des Bombenerfolgs von Dawn of the Dead hat er eben mit Knight Riders auch so ein Herzensprojekt dann auf die Beine gestellt, von dem die Menschen sagten, ja, okay, das ist ja spannend hier irgendwie, Ritter auf Motorrädern und knapp 3 Stunden und okay, dein Effektspezialist in der Hauptrolle, alles klar, wollte irgendwie keiner sehen, aber danach mit Creepshow dann auch durchaus einen kommerziellen Erfolg gehabt und dann wiederum, trotzdem er diese kommerziellen Erfolge hat mit Dawn und Creepshow, wieder um Day of the Dead so hart kämpfen müssen und dann nicht das bekommen, was er wollte und dann ab den Film in einer ganz kleinen Auflage ungekürzt veröffentlichen müssen. Also ganz merkwürdig. Und hier ist es, glaube ich, das erste Mal, dass er wirklich so ein Filmprojekt hat mit einem vernünftigen Budget, wo er hofiert wird, wo ihm auch Leute sagen, hier, ich möchte deinen Film mitspielen. Da ist dort wie Edgar Wright und Simon Pegg am Set und sagen, hier, du hast quasi unsere ganze Karriere beeinflusst und inspiriert, wir wollen deinem Film mitwirken und zollen ihm ja auch schon Hommage in ihrem eigenen Streifen. Und ich glaube, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere an einem Punkt, wo er so richtig gebauchpinselt wird von allen. Und das merkt man dem Film an und ich wünschte, da wäre manchmal nicht so arg selbstgefällig, wie er manchmal ist, aber im Kern ist ja immer noch genau das, was ich sehen wollte, tatsächlich. Genau, du hast, wie du schon sagtest, die gesellschaftspolitische Kritik, also Satire, ist ja auch alles immer so ein bisschen mit Humor verbunden. Du hast eben auch den Romero-typischen Humor, ganz zu Anfang diese Kapelle da in dieser,
ja,
im Park, die, ja, die Untotenkapelle. Also eigentlich, also mal abgesehen von diesem unglücklicherweise etwas schlecht sieben inspirierten Vorspann,
ja,
ist das Romero-Feeling sofort da ab der ersten Einstellung.
Ja, wobei ich habe ehrlicherweise gar nicht so ein großes Problem mit dem Vorspann. Er ist mir auch aufgefallen und ich dachte, ja, das geht auch cooler.
Dachte ich so bei mir. Ja, das sieht schöner aus, als ich es jemals könnte, dankeschön.
Aber gleichzeitig dachte ich so bei mir, ja, es ist schon, ja, und auch das ist natürlich selbstreferenziell, aber sagen wir mal, eben auch durch dieses Reporter-Voice-Over, Leute mal eben kurz auf den neuesten Stand zu bringen und auch einfach daran zu erinnern, dass es eben die anderen Filme schon mal gab,
ja,
die ja eben gerade hierzulande ja eben nicht so einfach erhältlich waren,
ja,
fand ich einen nachvollziehbaren Zug, sagen wir es mal so. Ich glaube, es wäre schöner gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte oder anders, sondern einfach nur reingegangen wäre praktisch in seine Story mit einem coolen Synthie-Sound, wie man es so von den alten Filmen kennt oder so. Aber es ist voll in Ordnung, weil ich verstehe, was er damit tun will. Aber ja, mein Herz hüpfte auch so ein kleines bisschen bei diesem Schwenk halt über den Park mit dem Pavillon und all dem und eben den Leuten in Maskerade durch die Gegend schlurfen und dann eben auch teilweise eben Animatronics und sowas, die eben, sag mal, die Leichen zeigen, die eben schon nicht mehr so hübsch aussehen.
Die Effekte, also die Puppeneffekte, animatronische Effekte sind toll. Also diese, ja, Zombies hier von der KMB Effects Group, die hier für die Effekte gesorgt haben, wirklich grandios.
Ja, ja.
Da bin ich schon froh gewesen, dass irgendwie 20 Jahre ins Land gezogen sind und die Technik mittlerweile jeder einiges leisten kann.
Ja, sehr unangenehm. Also, ja. Aber gleichzeitig, und ich glaube, das ist, glaube ich, genau der einzige Punkt, für den ich Romero knutschen könnte, einfach den Mut eben hier in diesem Film die Zombies zu den Helden zu machen. Mhm. Zumindest über einen Großteil der Handlung.
Ja.
Und dass sie eben, also wie soll ich sagen, wenn ich so dran denke, wie halt Day anfängt mit den, was ist das, New Orleans oder so? Also irgendwas im Süden jedenfalls, da rennt ein Alligator rum. Aber eben wird die ganzen Leute, die halt noch in ihren, also keine Ahnung, die als Footballer rumrennen oder eben als noch in ihrem Marching Band in der Uniform so. Das sind ja alles schöne Ideen. Die sehen ja auch sehr farbenfroh aus und all das. Und ich verstehe auch dabei wieder, was er meint und was er damit sagen will. Aber ich habe so das Gefühl, ich möchte nicht sagen, dass er sich lustig macht über seine Figuren. Nicht wirklich. Ich glaube, er möchte halt tatsächlich eher, sagen wir mal, einfach zeigen, wie sehr eben die Toten halt da, als sie noch nicht tot waren, aus dem Leben gerissen wurden, nämlich in ganz normalen Situationen oder so, aber es ist schon eine ganz schöne Kostümparade, ne? Oder eben, weiß ich, auch der auch in Dawn, der Hare Krishna und so und diese ganzen Sachen. Und ich habe halt hier das Gefühl, dass er das ein bisschen mehr auf den Punkt bringt, indem er eben Leute wie Big Daddy halt hat, der eben noch in seiner Tankwartsuniform rumrennt und eben oder eben die Band im Pavillon ganz am Anfang. Das ist eben genauso aus dem Leben gegriffen, aber es wirkt halt nicht ganz so. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, der Humor, der Romero-Humor, ist ein ganz kleines bisschen an einer anderen Stelle.
Ja.
Weil er eben eher noch dafür sorgt, dass ich die Zombies als Charaktere wahrnehme, nicht nur einfach als Bedrohung.
Ja, absolut. Ich meine, es ist eine konsequente Weiterentwicklung dessen, was er in Day macht mit Bub, der natürlich auch der erste Zombie war, der ein eigenes Bewusstsein entwickelt.
Ja,
und richtig. Du hast jetzt zum Beispiel Hare Krishnas erwähnt und ich meine, auch in der alten Trilogie gibt es ja auch mal wieder Figuren, denen man ansieht, was sie in ihrem früheren Leben waren, aber sie tragen die Zombies, in ihrer Zombieform tragen sie keinerlei Charakterzüge mehr dessen. Also sie tragen zwar die Kleidung noch am Leib,
richtig,
aber die Hare Krishnas singen eben nicht.
Ja.
und betteln um Geld, um Spenden oder sonst irgendwas.
Ja,
wohingegen hier eben die Band weiterspielt. befüllt und Big Daddy eben weiter Tanks befüllt und der Mann, der vorher da handwerklich unterwegs war, da mit diesem Meißelhammer oder was, das ist dann eben auch weiß, wie man den einsetzen muss, nachdem Big Daddy eben kurz zurechtweist. Also deren Bewusstsein
kehrt Metzger? Zurück. Ich dachte, das war ein Metzger, der hatte so ein Hackebeinchen.
Stimmt, auf jeden Fall jemand, der weiß, wie man mit schwerem Instrument umgehen muss. Also die wissen, was zu tun ist und sind in einem geringen Maße anscheinend zur Individualität und eigenem Denken in der Lage. Ich finde den Weg zwar interessant und konsequent. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon. Ich war eigentlich immer ein ganz großer Fan von diesen komplett wilden und gesichtslosen Zombies. Und mich stört sich in jedem Fall. Ich finde die Big Daddy-Figur zum Beispiel unglaublich interessant, aber ich finde gut, wenn er so in Isolation da gestanden hätte. Dass dann am Ende eben das Film, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, John Leguizamo tatsächlich auch noch sowas hat wie ein Bewusstsein, auch in Zombie-Gestalt, fand ich komisch. Es geht mir mit einigen Figuren so, auch dass Tom Savini so ein Cameo hat und man merkt, ach okay, der ist jetzt zwar immer noch die Figur, die in Dawn gespielt hat, also hier der Biker, aber offenbar jetzt einfach ein Biker-Zombie, der sich immer noch verhält wie ein Biker, bloß jetzt eben ein Zombie ist und eine Machete schwingt. Es war eine Spur zu dick aufgetragen und zu wenig subtil, ist ein schwacher Kritikpunkt für diese Art von Filmen, die ja nie subtil sind, auch nicht in ihrem satirischen Kommentar.
Natürlich, ja.
Aber es war mir ein bisschen too much, wie der Franzose sagen würde.
Ja. Genau der, ja. Ich habe mich über Tom Savini gefreut, einfach weil er da war.
Ja,
reicht mir ja meistens bei ihm. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich, sagen wir mal, da ich halt Bub zum Beispiel einfach so eine spannende, interessante Figur fand und was mit ihm halt passiert und auch gerade die ganze Konstellation mit dem Doktor und so, habe ich mich gefreut, dass das eben, dass er da eben wirklich die logische Konsequenz draus zieht und eben ein Zombie mit einem Halbbewusstsein, nämlich Big Daddy halt zeigt, der dann eben sich um seine Leute kümmert quasi. Und ich fand das ganz interessant, weil die meisten Zombies, die wir halt sehen, über einen langen Zeitraum, sind ja genau das, was wir von den Zombies halt vorher kannten. Erst durch Big Daddy, der versucht, mit ihnen zu kommunizieren, kommt bei ihnen ja so ein leichter Lichtblick halt. Ne? Und dann fangen sie an, ihm erstmal hinterher zu schlurfen. Und letztendlich führt er sie aber im Laufe, also nicht von jetzt auf gleich, sondern eben im Laufe des Films zu der Möglichkeit, individuelle Handlungen zumindest zu versuchen. Wie zum Beispiel die junge Dame mit der halb angebissenen Wange, die dann irgendwann anfängt mit dem Gewehr zu schießen und so. Das dauert ja. Das dauert ja richtig, richtig, richtig lange. Sie sind irgendwie, vorher herdentieren sie ja eigentlich nur Big Daddy hinterher. Ich hab da überhaupt gar kein, also ganz im Gegenteil, ich habe da nicht nur kein Problem mit, sondern ich finde das eben tatsächlich sogar eine richtig, richtig großartige Idee, weil dadurch eben der Film sich eine Kontinuität halt erarbeitet, die in sich logisch ist. Und nochmal, weißt du, während, keine Ahnung, die Biker in Dawn, die eben in die Mall reinfahren und dann eben da die Zombies abschlachten, die sind ein Beispiel dafür, wie roh und abgestumpft eben die Menschen sind, die nicht gebissen wurden. Aber du hast kein Mitleid mit den Zombies, die ja niedergeballert werden. Hier ist es was anderes. Wenn hier die Zombies, die eben, bei denen man halt merkt, dass sie eben langsamer sicher sind, so was Ähnliches wie ein Bewusstsein bekommen, wenn die dann eben verheizt werden und abgeschossen, all das. Zumindest ab der Hälfte des Films. Bis dahin, also während wir halt hier Denbo und seinen Leuten in Dead Reckoning folgen, haben wir ja genau dasselbe Spiel wie vorher. Ne? Und dann aber irgendwann dreht sich das Ganze und also zumindest mir geht es so, dass ich mich irgendwie auf die Seite der Zombies schlage. Weil irgendwie
ja, natürlich.
Ne? Und
so ist der Film dramaturgisch angelegt. Das will er ja von dir.
Ja. Nur dann gelingt es ihm.
Es fällt schwer, gegen irgendeinen der von dir gemachten Punkte zu argumentieren, weil ich glaube, du argumentierst vollkommen im Sinne des Künstlers, also Romero selbst. Und das fällt dann eben auch mir schwer zu sagen, ja, ich mag das aber nicht. Aber die Tatsache bleibt eben nicht. Ich mag es einfach nicht. Ich glaube, nicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann aus dem Blickwinkel von Romero, der sagt, ich verleihe dem meinem bisherigen Schaffen Kontinuität und verfolge diesen Weg weiter, den ich eben mit Bub eingeschlagen bin. Und möchte sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde es ein bisschen eben zu viel des Guten, ein bisschen zu viel Progressivität in der Hinsicht, eben insofern, dass es dann plötzlich dass die Rollen komplett fast umgekehrt werden, dass Zombies eigentlich kaum noch eine Bedrohung darstellen für unsere zumindest Good Guys, allenfalls für die Bad Guys. Und wenn dann eben Zombies Morde begehen, man in diesem Film zumindest fast in jeder Instanz in 9 von 10 Fällen sagt, ja gut so. Das trifft auch die Richtigen. Und das ist so ein bisschen, also mir fehlt da tatsächlich einfach so ein bisschen das spannende Element. Und man hat eben dadurch versucht, das zu kompensieren, indem man hier sehr viel mehr ein bisschen charismatischere Bad Guys reinwirft. Also auch zum ersten Mal so einen richtigen Star in der Schurkenrolle besetzt. Dennis Hopper, genau. Und ich finde, die Rechnung geht also für mich nicht ganz auf, weil ich mag tatsächlich immer noch bedrohliche Zombies ganz gerne. Und mir geht das so früh eben, dass ich da Zombies baumeln sehe an irgendwelchen Schlingen, die da zu Schussübungen missbraucht werden. Und ich mir denke, ja, das sind ja Punkte, die jetzt auch Dawn und auch Day schon machen, Night weniger, aber ich glaube, so weit hat Romero damals noch nicht gedacht. Er wollte einfach nur einen spannenden, politisch-kritischen Film machen und noch nicht irgendwie groß über die Zombie-Identitäten nachgedacht. Aber das hat hier alles angedeutet, insofern klar, konsequent weitergeführt, Ideen, die er in dem vorherigen Film entwickelt hat. Mir geht es jetzt alles so ein bisschen zu schnell. Und mir geht es, glaube ich, vor allem ein bisschen zu schnell im Kontext dieses doch sehr, sehr erzählerisch dichten Films, damit gerade mal 90 Minuten einfach auch ein bisschen mehr Luft zum Atmen gebraucht hätte. Ich hätte einfach gerne mal so ein bisschen mehr Entwicklung gesehen bei einigen Figuren. Mhm. Er scheint mir sehr, sehr überfrachtet zu sein. Und ich glaube, es liegt zum Teil einfach daran, dass ich das Gefühl habe, das ist mir alles zu viel, zu schnell, dass ich beim Gucken die ganze Zeit das Gefühl habe, da schlummert in diesem durchaus spannenden, extrem unterhaltsamen, stellenweise witzigen und auch gruseligen und wie gesagt einfach rundum guten Film, ich mag den wirklich sehr, schlummert ein sehr, sehr viel besserer, zweieinhalbstündiger Film.
Ja, ich verstehe, ich kann das in gewisser Weise verstehen, nämlich ist aber natürlich auch eine Frage von gewisser Weise vielleicht Sehgewohnheit, also gerade bei den
interessant, ich meine, der ist deutlich kürzer als das Dawn Remake, als Shaun of the Dead, als Romeros frühere Filme.
Ja. Ich wollte darauf hinaus, dass wenn wir da mal durchgehen, weil in Night sind es, weiß ich ja, nur 6 Leute oder sowas in dem kleinen Häuschen. 5 oder 6 Leute. Mhm. In Dawn haben wir halt, glaube ich, 4.
Ja, ich auch.
Und in Day haben wir ein paar mehr, aber eigentlich folgen wir nur 3. So, ne, da sitzen, ansonsten sind noch ein paar Soldaten, die halt irgendwie dann irgendwann später dran glauben müssen. Und die Bad Guys sind halt ja vor allem halt, sagen wir mal, der Colonel oder was er ist und die beiden, die halt die Zombie-Herde hüten, damit der Doktor was zum Forschen hat. So, alle anderen, naja, nun. Stehen sich halt meistens im Weg, weil's so anstrengend ist, halt auf die Art und Weise zu leben. So, ja. Ne? Hier haben wir ja irgendwie alleine irgendwie mindestens 6 Leute, die halt in Dead Reckoning fahren.
Ja.
Ne? Plus verschiedene Leute auf der Chefetage mit Dennis Hopper.
Ja, was machen die da eigentlich alle?
Gut leben?
Ja, gut leben.
Und dann eben noch John Leguizamo und seine Schergen und dann kommt irgendwann noch Asia Argento dazu und ja, also es ist
Der Film ist voll, ja.
Ja, eben, ne? Und das ist halt einfach natürlich, das wirkt natürlich anders. Aber auch das wiederum, ich finde das gar nicht so schlecht, weil sagen wir mal, heutzutage sind wir sowas, glaube ich, auch noch ein bisschen noch mehr gewohnt durch eben all diese Ensemble-Truppen-Geschichten in Walking Dead und dann hier eine Stadt, die sich nach außen abschottet, damit die Zombies nicht reinkommen und so. Und das sind alles so Sachen, das gehört ja mittlerweile wirklich zum guten Zombie-Ton.
Ja.
Aber eben jetzt praktisch zu sagen, guck mal, wir haben euch gezeigt, wie Leute überrannt werden. Ich habe euch gezeigt, wie jemand flüchten will. Und dann habe ich noch gezeigt, wie jemand sich im Prinzip verbarrikadiert, während er versucht, seine Lösung zu finden. Und jetzt zeige ich euch, wie im Prinzip eine gesamte Gesellschaft aufgebaut ist, abgeschottet eben von dem da draußen. Ich gebe natürlich zu, weil alleine diese Dichotomie zwischen eben den Slums und eben dem Wolkenkratzer von Fiddler's Green ist ja alleine schon, wie soll ich sagen, würde er nicht so eine starke Bildsprache haben, um einem sehr schnell zu vermitteln, was er da eigentlich will und wie eigentlich diese Gesellschaft aussieht, bräuchte er schon mindestens eine Stunde, um das halt alles richtig einzuführen und zu erklären. Mm, mm, aber er arbeitet eben ganz klar mit den Dingen, die wir kennen, so oder so
ähnlich. Ja.
Aus, keine Ahnung, an anderen dystopischen Filmen und Mad Max und ach, keine Ahnung was.
Ja, auf den Punkt, ja. Ich kann wenig hinzufügen. Ich glaube aber tatsächlich, ich bewerte einfach das bloß anders. Ich glaube, unsere Perspektive ist ähnlich, wenn nicht sogar deckungsgleich. Ich glaube einfach, ich habe das, was du überwiegenden Teil höre ich daraus als Stärken bewertest, sehe ich als Schwächen des
Films. Ah, okay.
Eben auch genau dieses Rekurrieren auf vertraute Elemente, dieser Rückgriff auf bekannte Tropen dieses Subgenres des Horrorfilms und einfach der Möglichkeit für Romero zu sagen, wir wissen das ja bereits alles und jetzt kann ich damit spielen. Weil ihr habt ja schon meine vorherigen Filme gesehen und es gibt mittlerweile Jahrzehnte alte Zombie-Film-Historie und ich kann einfach mit den Versatzstücken spielen und die variieren und irgendwas Cooles Neues draus machen. Und bei mir führt das eben zu der Wahrnehmung, okay, das ist aber noch alles irgendwie erwartbar, weil eben Romero sich dessen bewusst sein kann, wie wir wissen, was er da von uns will. Ich glaube, wenn das der allererste Romero-Zombie-Film wäre, würde ich sagen, wow, absolut eiskaltes Meisterwerk. ganz toll.
Ja,
so gucke ich drauf und denke mir, Danny Boyle, irgendwie 28 Days Later und Shaun of the Dead haben interessantere Sachen gemacht und ein paar Jahre später haben Pontypool und The Battery oder so mit kleinerem Budget auch interessante Sachen gemacht, also dem Zombie-Genre neue Perspektiven abgewonnen, wohingegen Romero sagt, ich mache eigentlich das weiter, was ich bisher schon gemacht habe.
Aber, ja, tatsächlich, ja, ich möchte auch gar nicht, das ist, glaube ich, unnötig, weil ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir sehen die Dinge ähnlich, aber wir bewerten sie anders und ich finde das auch völlig in Ordnung. Nur noch das nochmal ganz kurz hinzugefügt, für mich war das ja de facto der erste Zombie-Film. Ja, natürlich hatte ich Night of the Living Dead gesehen vorher.
Stimmt, du hast diese unsägliche ab 16 Zombies im Kopfhausfassung gesehen, ja.
Richtig, und das ist halt das. Damit kannst du ja nichts anfangen. Also, ne, das ist ja, also von daher, ja, ich vermute mal, mit Ausnahme von Night ist das eben tatsächlich der erste ernstzunehmende Romero-Zombie-Film, den ich eben gesehen habe. Mhm. Und entsprechend war ich, glaube ich, davon auch noch ein bisschen mehr beeindruckt. Aber ich mag eben, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen mehr das Sequenzielle halt in der Erzählung grundsätzlich und finde es eigentlich ganz cool, dass er eben sagt, ihr wollt einen Romero, ihr kriegt einen Romero.
Ja.
Und das andere, was du gesagt hast, eben über Boyle und Konsorten, würde ich ja nicht mal abstreiten wollen. Aber es ist Erbsensuppe, ne? Jede Woche Erbsensuppe, sie muss halt nur ein bisschen anders schmecken.
Und ich weiß ja gar nicht, ob meine Positivkommentare über Boyle oder Pontypool oder The Battery irgendwie so belastbar sind, weil ich habe die Filme zum großen Teil seit mindestens 10 Jahren nicht gesehen.
Also, ja. Ja, weiß. Ja.
28 Days Later wird sowieso früher oder später hier aufschlagen.
Ich gehe aber auch ganz stark davon aus, ja. Der mir im Übrigen auch damals sehr gut gefallen hat, so ist ja nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn vor Land of the Dead gesehen habe.
Aha.
Würde ich jetzt nicht unbedingt ganz dringend bestätigen wollen. Kann sein, weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern zu Hause. Aber genau, Vielleicht noch ein bisschen auf die anderen Figuren eingegangen und vor allem auch ihre Schauspieler.
Die Ganze doch vorlesen oder ist es zu spät?
Ach komm, erzähl. Mach doch. Ist es Moonshade?
Nee, ist nicht Moonshade. Wir beginnen das neue Jahr ohne Moonshade. Tut mir leid, wir beginnen das mit Kenji. Er oder sie schreibt bei der UFDB, die Welt wurde von Zombies überrannt und die letzten Menschen, die das Chaos überlebt haben, haben sich in eine ummauerte Stadt zurückgezogen. Dort leben die Wohlhabenden in hohen Wolkenkratzern, weit weg von der Gefahr, während der Pöbel, in Gänsefüßchen, in den verkommenen Straßen der Stadt lebt. Doch als die Zombie-Massen vor den Stadtmauern mit der Zeit immer größer werden, bilden die Einwohner eine spezielle Gruppe, die die Menschen vor den Zombies beschützen soll. Doch als eines der Mitglieder dieser Gruppe durchdreht und die Zombies die Stadtmauer passieren lässt, müssen sich die letzten überlebenden Menschen gegen viel erfahrenere und weiterentwickelte Zombies antreten, müssen sich die letzten Menschen antreten, naja, die in der Lage sind, untereinander zu kommunizieren. Übrigens fast vollkommen ohne Kommas geschrieben, also wirklich schwer zu lesen. Ich klopfe mir gerade selber ein bisschen auf die Schulter, dass ich da irgendwie durchgekommen bin.
Ich bin auch sehr stolz auf dich.
den Cast wurde gar nicht erwähnt, außer ich glaube Dennis Hopper und John Leguizamo. Simon Baker, doch, den haben wir erwähnt, spielt auch noch mit Asia Argento, hast du auch schon erwähnt. Eigentlich haben wir doch fast alle schon erwähnt. Eugene Clark spielt Big Lad, Daddy. Robert Joy, der Charlie spielt, das Name, mein Gefühl war irgendwie alle 30 Sekunden erwähnt wird. Hey Charlie, what are you doing, Charlie? Yeah. Come over here, Charlie. Yeah. Charlie, what's up? Ist so ein bisschen wie Jack in Titanic.
Ja.
Ja, in kleineren Cameo-gleichen Rollen. Savini, Wright, Peck. Ja. Alle erwähnt auch schon. Pillsbury und hier müssen wir noch gleich erwähnen. Oh je, Mene und Motown und Manolette.
Richtig. Müssen wir?
Ja, ich fand die so doof. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die doof oder gut finde. Das ist wieder so ein Moment, wo ich dachte so, oh, ah ja, da ist ja noch der Matador. Okay, aber ich finde die Idee doof. Also ich finde es doof, weil es irgendwie auch schon so ein bisschen Verrat begeht an den Prinzipien von Romeros alten Filmen, die sich doch auf der figürlichen Ebene schon noch immer so ein bisschen ernst nehmen und auch die guten Jungs, auch wirklich gute Jungs und Mädels sein lassen und nicht irgendwie Abziehbilder. Aber wie der Film da mit den Figuren umgeht, nämlich komplett respektlos, fand ich dann wiederum ganz gut. Zum Beispiel hier Krista Bridges als Motown, die wird ja einfach den Zombies zum Fraß vorgeworfen. Die wird niedergeschlagen, zurückgelassen in, ich glaube, Dead Reckoning. Sie wacht auf so, wo bin ich? Und läuft den Zombie rein. Das ist so. Wird aber vorher mit so einem dramatischen Close-Up vorgestellt und das ist Motown. Tot. Entschuldigung.
Kein Problem. Ich habe mich halt damals wahnsinnig gefreut, John Leguizamo zu sehen. Mhm. Ich mochte ihn halt immer sehr gerne, ob das jetzt eben Romeo und Julia war oder
Spawn.
Ernsthafterweise ist er mit einer besseren Sache in Spawn, ja, das ist wahr.
Spawn ist ein großes Bedauernis. Wir müssen über den Film eines Tages reden.
Irgendwann müssen wir über Spawn reden.
John Leguizamo spielt mit und Michael J. White ist toll. Das ist die große Tragik, weil die beiden sind super.
Richtig, und ansonsten natürlich noch hier Nicole Williams und
ja.
So, auf jeden Fall, nein, also ich mochte Jen oder hier in Tu Wong Fu war er toll und so, und ich hatte mal irgendwann so ein Stand-Up-Programm von ihm gesehen. Ich freu mich halt immer, wenn er auftaucht, Moulin Rouge und so. Ich habe so das Gefühl, nach Land of the Dead ist der komplett für mich zumindest von der Bildfläche verschwunden. Weil ich weiß natürlich, dass er Sid spricht bei Ice Age, aber da ich die Dinger nie auf Englisch gesehen habe, habe ich damit auch gar nicht. Also, aber in der selber eben mit seinem Gesicht auch nicht erscheint. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das letzte wirklich große Ding. Ich meine, ansonsten, da glaube ich, John Wick hat da, glaube ich, noch Gastauftritte und sowas. Aber es ist halt. Das ist so komisch.
Ich weiß nicht, wie man ein großes Ding bewertet. Ich habe jetzt eben letztens innerhalb dieser Shyamalan-Reihe The Happening gesehen mit Mark Wahlberg und da spielt er eben den besten Freund von Mark Wahlberg, aber auch da stirbt er relativ unglamourös nach ungefähr 30 Minuten.
Okay.
Aber du hast recht, ich grusel mich gerade durch seine Filmografie, ich scroll mich gerade durch seine Filmografie und ja, viel, viel Ice Age, ja.
Ja. Und jetzt seit neuestem hat ja hier Bruno gesprochen in Encanto.
Ja.
Na, also wird Voice Work und ansonsten halt kleinere Filmchen und so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeit, wo man ihn halt in die zweite Hauptrolle von den Super Mario Brothers auch mit Dennis Hopper, oder?
Ja, richtig. Als King Cooper, oder?
Ja.
Ich verbinde mit John Leguizamo immer hier Benny Blanco und Carlitos Way, aber ich liebe auch Carlitos Way einfach.
Genau, auf jeden Fall.
Aber das ist auch 30 Jahre her.
Auf jeden Fall darf er hier eben auch tatsächlich über große Teile eine gute Figur machen. Ich habe mich einfach sehr gefreut, ihn zu sehen. Dennis Hopper ist immer ein willkommenes Gesicht gewesen. Ist schon schön. Ich hatte mich sehr, 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 sehr gewundert jetzt beim Wiedersehen Sam Baker. Auch er macht übrigens seine Sache richtig, richtig gut. Das hätte ich ihm so auch gar nicht zugetraut. Ich finde, Asia Argento ist ein bisschen, unterrepräsentiert.
Ja, sie spielt das, was sie kann, ehrlich gesagt.
Ja.
Auch eben nicht viel mehr. Und nachdem wir sie in einem glorreichen Triple X gerade gesehen haben, ist sie natürlich hier nur zweitklassig etwas.
Ja.
Ihr fällt mir schwer, die Leistung der Zombies so zu beurteilen. Ich meine, ich finde zum Beispiel die Figur von Eugene Clark, also Big Daddy hier, den Head-Zombie, möchte ich mal nennen, natürlich konzeptionell mega. Ich kann sein Schauspiel nicht wirklich beurteilen, weil er hat nicht wirklich viel zu tun. Außer ein paar Mal sehr, sehr dramatisch rein. Und Robert Joy ist auch unter so viel Make-up begraben, dass ich auch seine darstellerische Leistung jetzt nicht richtig gut einschätzen kann. Aber ich möchte mal sagen, es gibt keine Ausfälle in diesem Film. Ich habe mir niemals gedacht, oh mein Gott, was für eine Niete.
Ja.
Ich finde die Figur nicht alle gleichermaßen interessant, aber ich bin überrascht davon, wie sehr ich doch mit Simon Baker mitgefiebert habe. Und auch wenn Charlie nicht wirklich viel Innenleben hat, also sein Kompagnon, den Robert Joy spielt, finde ich, die Dynamik zwischen den beiden funktioniert sehr gut. Also diese Bromance hat mir mehr gegeben, als die angedeutete Romance mit Asia Argento,
ehrlich gesagt. Ja, in der Tat, ja. Ging mir aber auch so. Weil die beiden auch wirklich gut funktionieren. Die funktionieren halt so ein bisschen wie auch einfach wie so klassische Cowboy-Paare. Keine Ahnung. Marshall, Matt Dillon und Festus oder sowas.
Oh Gott. Daniel, du lebst eine andere Zeit.
Das ist richtig. Ich bin ein Boomer im Herzen. wollte eigentlich nur damit sagen, halt nochmal der Comic-Sidekick, der aber durchaus eben fähig genug ist, halt dem Helden den Rücken freizuhalten. Das ist ja durchaus, durchaus eine wichtige Rolle, die er hier halt übernimmt. Und auch wiederum steht ihm gut, die Figur ist, das ist natürlich völlig recht, hat kein nennenswertes Innenleben, auch wenn man so ganz klein bisschen, so ein paar Facetten halt erfährt, aber das, was sie tun muss, macht sie richtig gut und sorgt für ein paar Spannungsmomente und auch, ja, durchaus ein paar humoreske Einlagen und so.
Ja.
Ganz cool. Das Design mochte ich sehr, sehr gerne, wohlgemerkt. Ich finde Dead Reckoning sieht cool aus, ein ganz tolles Schlachtschiff. Ganz am Anfang, wenn uns gezeigt wird, wie die Stadt von zwei Seiten vom Fluss abgeriegelt ist und dann eben auf der anderen Seite von diesem Elektrozaun und sowas. Ich musste ja unweigerlich so ein bisschen an die Klapperschlange denken und sowas.
Ja, das ist auch sehr schön, ja.
Genau, also es gibt viel zu lieben hier, finde ich.
Es gibt eine Menge zu lieben, ja. Ich glaube, also einerseits merkt man eben das großzügige Budget an den wirklich tollen Tricks. Es ist auch viel computergeneriert, muss man sagen, aber für 2005 sehr, sehr gut guckbar, auch heute noch. Also es hat nicht diesen unangenehmen Effekt von Digitaleffekten von vor 15, 20 Jahren, die man eben jetzt wieder sieht und sich denkt, ui, ich kann doch jeden Pixel zählen. Also das sieht wirklich zum überwiegenden Teil gut aus, mit zwei, drei Ausnahmen, möchte ich behaupten. Aber viel ist eben auch noch handgemacht. Und wie gesagt, ich bin auch keiner dieser Oldschool-Fuck-You-Leute, die immer sagen so, oh, muss alles hier selbst gebastelt sein, sonst irgendwie Computer taugt nichts. Also wenn Computereffekte gut gemacht sind, nehme ich die gerne. Ja. Und die sind hier recht gut gemacht. Deswegen auch hier Chapeau an die Menschen, die dahinter sitzen, hinter den visuellen Effekten. Aber natürlich auch hier an KMB und so, die Masken gemacht haben und animatronischen Sachen. Alles sehr, sehr cool. Man sieht im Film auch anders, da steckt viel Geld drin. Wo man dann eben doch sieht, es ist eben ein 20-Millionen-Dollar-Film und kein 50-Millionen-Dollar-Film, ist, dass man von Fiddler's Green für meinen Geschmack so ein bisschen wenig sieht.
Ja.
Also man sieht quasi klar dieses festungsähnliche Gebäude, in dem Dennis Hopper thront und dann eben andere Oligarchen, möchte ich sie mal nennen, oder wie auch immer, wohlhabende Menschen, die sich da zurückgezogen haben, empfängt. Aber von dem Leben in dieser Stadt ist echt wenig zu sehen. Deswegen ist auch so ein bisschen die Wucht, die dramaturgisch, wenn da die Zombies dort einfallen, sehr gering, weil du hast die ganzen Leute, du siehst sie eben dann aus der Lobby rausrennen und schreien, aber das sind dann eben so Schlips und Schlipsträger und Business Powers zu tragende Damen und Herren und du denkst, ey, warum sollen mich die kümmern?
Ja, ich glaube, der dramatische Effekt wäre größer gewesen, wenn man gesehen hätte, wie die Zombies in den Slums wüten.
Ja.
Weil mit denen hat man noch ein ganz kleines bisschen mehr zu tun, auch nicht viel, aber ein bisschen. Also zumindest gibt es die eine oder andere Fahrt. Ich fand ja sehr, sehr großartig, dass in dem kaputten Fernseher sie eine Handpuppenshow machen für die Kinder mit Zombies, die verprügelt werden. anstatt dem Krokodil oder so. Das ist
sehr süß, ne? Es ist.
Fand ich toll. Ja, nee, ansonsten hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, einfach weil das Design und auch das bisschen, was wir halt von dem Leben damit bekommen, eben sehr nach der Mall aussieht aus Dawn. Sieht das für mich so ein bisschen aus wie, wie so, das ist fast schon ein bisschen prequelig. Also im Prinzip das, was passiert ist in der Mall, bevor unsere Helden aus dem zweiten Film da ankommen. Kann man, muss man nicht. Ich geb dir aber völlig recht. Ich glaube, dieses Ganze, deswegen sagte ich aber auch vorhin, das praktisch zu zeigen, wie die Gesellschaft funktioniert, hätte vermutlich alleine eine Stunde gebraucht. Dafür hätten wir dann aber eben deutlich weniger Zeit eben mit Denbo und Charlie verbracht und die wirklich spannenden Momente und einfach auch diese coolen kleinen Ideen wie mit dem Feuerwerk, dass die Zombies ablenkt und sowas, das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Was? Autsch. Gemein ist.
Ich finde es gut, dass die Leute in der Stadt auch diese Regeln alle, wie man mit Zombies geht, alle so verinnerlicht haben. Und dann, wenn das Feuerwerk losgeht, sieht man eben diese eine Business-Type, der in den Himmel guckt und sagt, ach cool, das Feuerwerk, wir sind alle gerettet. Und dann, nein, doch nicht. Die Zombies sind schlauer geworden. Meine Güte.
Ja.
Als ob die quasi sagen, nicht direkt in die Kamera, aber so halb an der Kamera vorbei, ich kenne die Romero-Zombie-Filme. Ich habe sie alle gesehen. Ich kenne die Zombie-Regel. Und dann, nein, jetzt geht das alles anders hier.
Ja, irgendwie ist es schon so, ne? Aber es ist ja nicht so, als würde es, sag mal, den dramatischen Effekt verfehlen.
Nein.
Weil es funktioniert ja trotzdem sehr gut. Ja. Und vor allem, wenn sie dann eben mit Dead Reckoning ankommen und man sieht eben die ganzen fressenden Zombies und alle anderen liegen rum und so, das ist schon, ouch. Also
es wirkt eben so ein bisschen klein. Ich hätte es gerne ein bisschen einfach größer gesehen. Ich glaube, einerseits ist es auch nicht verkehrt. Also gut, ich möchte mal pro Art und Weise argumentieren, wie uns das hier präsentiert wird. Es wirkt eben alles sehr schmal. Die Menschen, über die quasi Mr. K, also Kaufmann hier herrscht, die Gruppe der Menschen ist relativ kleiner. Das ist ja auch, zeigt ja auch wieder ein ganz gutes Bild von seiner Figur, wenn man die, wenn Romero die eben hier sarkastisch kommentieren will. Von wegen hier ist einfach quasi in so einem Zwergenstaat König, aber es ist im Grunde auch bedeutungslos.
Ja.
Und wenn man es aus der Sicht betrachtet, dann ist das eigentlich auch ganz gut, dass man nie Leute sieht, die ihn hofieren, und er hat eigentlich nur diesen einen quasi Butler, der ihm immer zur Hand geht, aber auch bei erster Gelegenheit weg ist, sobald irgendwie Gefahr droht.
Ja, ja.
Und das ist ja, also wenn das irgendwie Romeros Punkt war, zu sagen, er will eigentlich Kaufmann als eher lächerliche Figur zeichnen, ist ihm das vollkommen gelungen.
Ja.
Wenn ich wirklich Respekt vor dem haben soll, als eine Terrorherrschaft führender Zampano, der alle Leute nach Belieben ausknipsen kann, dann finde ich, ist der Film nicht besonders erfolgreich.
Ich glaube, so habe ich es aber auch nicht gelesen. Also ich hatte also weder das eine noch das andere. Ich hatte ihn eigentlich nicht als lächerlich wahrgenommen, noch als Despoten in dem Sinne. Ich habe das Gefühl, der ist einfach nicht mit der Welt gewachsen. Ich meine, was macht denn der, wenn er flieht aus Fiddler's Green? Er stopft sich die Taschen voller Geld. Was bitte sehr ist Geld wert in einer Welt, in der draußen die Zombies rumrennen?
In Kanada ist vielleicht noch was wert.
Naja, unwahrscheinlich, da ist ja niemand, das ist ja, deswegen will Denbo ja hin. Aber also das ist halt, ich habe einfach so das Gefühl, also armselig, ja, das bestimmt, aber ich glaube, lächerlich weiß ich nicht, weil ich habe eben wirklich so das Gefühl, er sollte eben eher zeigen, wie das ist einfach, der ist kleingeistig, der Mensch, der hat einfach nicht, der versucht halt im Prinzip vor allem für sich selbst halt ein Leben aufrechtzuhalten, wie es eigentlich nicht mehr möglich ist und vermutlich nie hätte sein sollen. Und ich glaube, das, den Punkt versucht der Film zu machen. Deswegen wird er eben auch so dargestellt. Er ist eben nicht Big Brother. Ja, und er ist eben auch nicht, aber er ist eben auch nicht, weiß nicht, keine Ahnung, Chaplins großer Diktator oder sowas. Ja,
aber ich finde, das hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, wenn er es denn gewesen wäre. Weil er wird ja gleich zu Beginn, wenn wir ihn kennenlernen, schon so als faschistoides Arschloch gezeichnet, was eben quasi Rollo das Bleiberecht in seiner Stadt, in der von ihm regierten Stadt, verwehrt, weil dieser andere Identität oder einem anderen sozialen Level entspringt oder.
Aber das ist doch genau wieder das Armselige.
Ja, natürlich.
Also ich fand, du hast ja völlig recht, aber ich glaube, dass der Punkt ist ein anderer. Ich glaube nicht, dass Kaufmann tatsächlich der große Muahaha-Bösewicht sein soll, sondern eben wirklich zeigt, wie armselig diese Konsumgesellschaft ist und dass er sich eben, sagen wir mal, diesen Lebensstandard kaufen kann, weil andere genauso armselig sind wie er. Und ich finde das fast schon ein bisschen erschreckender. Und das macht ihn natürlich böse im Vergleich zu eben, sagen wir mal, den Leuten, die sich den Arsch abarbeiten, damit die halt da in Saus und Braus leben können.
Ja, also. Aber in Saus und Braus leben tun die eben nicht. Ich sehe zu wenig von der Stadt, um diesen Ort wirklich als attraktiv bewerten zu können. Auch das, was Kaufmann da macht, nämlich eigentlich immer nur in seinem Penthouse da abhängen,
sieht super langweilig aus.
Ja. Und ich meine, gut, ich war dankbar dafür, dass John Leguizamo in seiner Rolle das noch so ein bisschen augenzwinkert kommentiert, dass er eben Henkel trocken mitbringt und keinen wirklich guten Schaumwein. Und wirklich sagt, ja, sie sind Besseres gewohnt, aber hier, das ist das Beste, womit wir dienen können in diesen schweren Zeiten. Und ich denke mir, okay, also wenn er jetzt auch noch versucht hätte, Henkel trocken als was ganz, ganz Leckeres zu verkaufen. Und ich bin kein großer Schaumweintrinker. Mir könnte man wahrscheinlich irgendwie eine 100 Euro Flasche Champagner vorsetzen und ich könnte es nicht wertschätzen. Aber ich dachte mir, gut, immerhin kommentieren sie das noch adäquat, dass es eben alles so ein bisschen zweitklassig ist.
Ja, und trotzdem halten sie daran fest und trotzdem will Rollo eben tatsächlich trotzdem da mitmachen, ne? Und ganz, ganz dringend eben auch in Fiddler's Green leben, was ihm ja Kaufmann verwehrt. Und ich glaube, das ist tatsächlich mit das Böseste, was wir sehen, was er da tut. Ich find's tatsächlich ganz cool, dass Hopper eben nicht unbedingt irgendwie den Frank Booth raushängen lässt, sondern eben ganz anders halt spielt. Also zumindest war das wiederum meine Wahrnehmung. Ich finde interessant, dass er der Einzige ist, der überhaupt jemals in einem Romero-Film das Wort Zombie in den Mund nimmt. Also wäre mir nicht bewusst, dass in anderen Filmen das irgendwie mal gesagt wurde. Weil wir haben Walkers, wir haben Stenches, Untote und sowas in der Richtung, aber Zombie sagt, glaube ich, nie jemand außer Dennis Hopper.
Ja.
Er darf das.
Ich habe nicht Buch geführt, aber ich glaube, du hast recht, ja.
Genau. Ich hab das Gefühl, bei der ganzen Geschichte zwischen Kaufmann und Cholo ist eben, sagen wir mal, der Kommentar vielleicht etwas wichtiger als die Figur selber oder.
Ja, und Dennis Hopper zu haben ist ja auch schon die halbe Miete, der zum wiederholten Mal in seiner Karriere so eine Art Renaissance-Karriere technisch erlebte wiederum, nachdem er dann auch als Bösewicht in 24 aufschlug und, oh, Spoiler für, ich glaube, die zweite Staffel von 24, bin mir nicht mal ganz sicher, aber plötzlich war er wieder relativ dick im Geschäft, ja. Mhm. Und dann war er auch leider relativ schnell weg, also ich vermisse Dennis Hopper so ein bisschen.
Ja, total.
Ich meckere, glaube ich, unverhältnismäßig viel rum, aber ich möchte mal unterstreichen, der Film sieht rein gestalterisch, visuell wirklich richtig gut aus. Ich finde, der Romero holt wirklich viel aus seinem für Hollywood-Verhältnisse immer noch relativ überschaubaren Budget raus. Ja. Ich möchte auch nochmal ausdrücklich loben den Score von Reinhold Heil und Johnny Klimek, die wirklich gut darin sind, eigentlich das zu variieren, was wir schon in Day of the Dead gehört haben. Mhm. Ich glaube, der prägendste Score war noch mehr als der Goblin-Score in Dawn.
Geht mir aber auch so. Vermutlich war auch wegen der Gorillas.
Den ich auch hier auf CD habe, die ich auch nicht hergebe, die CD, eine meiner wenigen CDs, die ich noch nicht aussortiert habe, digitalisiert und bei eBay verschrammelt habe. sie variieren eigentlich das, was wir bereits in Day gehört haben und fügen dem Ganzen nochmal neue Akzente und eine eigene Note hinzu. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr stark. Also oftmals in so gerade Action-Szenen ist auch ein bisschen generisch und bei diesem Cage-Fight mit Asia Argento hören wir dann so einen Schweinerocks New Metal Gedöns und irgendwie muss es ja wahrscheinlich auch sein bei einem Film der Nullerjahre. Aber zu großen Teilen fand ich den Score wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil er mich wirklich mal so auch so stimmungsmäßig zurückversetzt hat in die 70er und 80er Jahre, also die alten Romero-Zombie-Filme. Ja. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, ja. Eine Frage, da will ich gar nicht ins Wespennest stechen, aber die habe ich mir gerade so gestellt beim Zuhören. Auf der einen Seite sagtest du, dass es alles so schmal aussieht und auf der anderen Seite hat man vorhin gesagt, dass es eben, dass irgendwie alles größer ist, weil eben mehr Leute rumrennen und mehr Charaktere und die ganze Welt.
Die Welt ist schmal. Ich finde die Welt leider sehr, sehr klein. Ehrlich gesagt, sie fühlt sich klein an. Ich finde, Fiddler's Green fühlt sich sehr klein an. Ich finde, der Weg, den die Zombies zurücklegen müssen, um in Fiddler's Green einzudringen, ist sehr kurz. Ich finde es zum Beispiel schade, dass im Grunde auch hinter die ganze Logik dessen, dass die eben diesen Fluss dadurch warten müssen, gar nicht so richtig drauf eingegangen wird. Also wirklich, Big Daddy hüpft ins Wasser, man sieht eben so seinen Kopf daraus wieder vorkommen und der Rest, den müssen wir einfach als gegeben hinnehmen, dass sie nämlich dann alle unter Wasser da lang warten, wohingegen, also in Fiddler's Green selber, in demselben Zeitraum, und es müssen ja Stunden oder Tage muss das dauern, natürlich, bis sie das durchwartet haben, anscheinend keine Zeit vergeht. Wir sehen Dennis Hopper seine Sachen packen, dann kommt eben Big Daddy und seine Schergen, seine Kohorten und warten da durch und Schnitt wieder zu Dennis Hopper nach mutmaßlich Stunden oder Tagen und er ist anscheinend in der gleichen Zeit gerade bei den Aufzug runtergefahren ins Erdgeschoss und ich denke mir, es fühlt sich so klein an einfach.
Da hast du nicht ganz unrecht, das was du gerade beschreibst, ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, denke ich, ja, stimmt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir halt am Anfang in diesem Dorf, wo Big Daddy eben seine Tankstelle hat, da wird einmal kurz eben rüber gezoomt eben zu dem Tower von Fiddler's Green und das muss ewig lange hin sein. Richtig, richtig, richtig weit weg und dann schlurfen sie irgendwann los und brauchen. Ja, also wenn's hochkommt und nach Filmlogik vielleicht bestenfalls 3 Tage. Was aber vielleicht, naja, 3 Wochen, 3 Monate dauern müsste, vor allem in der Geschwindigkeit.
3 Tage, in denen die Sonne auch nicht aufgeht.
So ist auch das ist richtig, das ist immer dunkel. Außer in der einen Szene, wenn Simon Baker durch die Slums läuft, ja.
Ja, richtig, richtig. Ich weiß aber nicht, was man wirklich hätte tun können, um diesen Film größer zu machen oder sich größer anfühlen zu lassen. Ich glaube, sie versuchen schon, indem sie eben auch sagen, abseits unserer Kernhandlung existiert noch eine weitere Welt. Da sind Soldaten, deren Alltag wir nicht kennen, aber die arbeiten da, die werden ja dort noch umgebracht. Man sieht ja dann ein bisschen so hin und her, die quatschen und dann sagt der eine, hier, richte mal deinen Scheinwerfer auf die Stelle, ich habe da was gehört. Und also da sieht man diesen Skateboarder, der von Zombies angegriffen wird. Wir haben hier diese kleine Episode, wo General Guzami in dieses Apartment eindringt, um die Familie vom Zombie-Dad da zu retten, was ihm nicht gelingt und so. Also der Film streut ja immer wieder so kleine Vignetten ein, die einen quasi so beleuchten sollen. Da gibt's noch mehr in dieser Welt. Es ist nicht so komplett isoliert, von wegen hier ist die Simon West Crew, nicht Simon West,
Baker.
Sam Baker Crew, Simon West, Dominic Baker, Dylan Baker, Sam Baker. Gibt's alle in Hollywood und ich verwechsel die ständig alle. So. Wo war ich? Egal, da gibt es nicht nur die Simon Baker Crew und die John Leguizamo Crew und dann gibt es eben noch Dennis Hopper und seine Vasallen, sondern eben auch noch andere Leute. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte ich davon mehr gebraucht, vielleicht hätte ich auch mal mehr ein bisschen Tageslicht gewünscht oder so eine Totale, die mal irgendwie so in Gänze einfängt. Wie ist überhaupt dieser Weg vom Ausgangspunkt der Zombies, wo sie losschlurfen bis zu ihrem Ziel? So ein bisschen das, was Peter Jackson in seinen Herr der Ringe Filmen regelmäßig macht, indem er ab diese Vistas hat, Kamerafahrten über die Berge und einfach nochmal quasi rauszoomt und sich auch der Karte bedient, um zu zeigen, okay, noch sind es 80 Meilen, noch sind es irgendwie 3 Bergzüge oder so.
Ja.
Und es fühlt sich eben sehr schmal an, sehr intim. Und ich finde das auch letztendlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das kann man nicht auch positiv bewerten.
Ja.
Aber es steht für mich so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was mit Production Value gesamtseitig geboten wird, was eben teilweise sehr, sehr üppig ist.
Ja, finde ich auch alles ganz, ganz toll beobachtet. Ich finde es aber wieder auch, das ist auch wieder nur persönliche Einschätzung. Für mich fühlt sich der Film tatsächlich größer an als die Filme davor.
Ja, definitiv größer als Stay.
Weil eben die Locations eben nicht einfach nur so extrem beschränkt sind.
Ja.
Wir sehen ja nicht viel, weil es ist halt nun mal meistens dunkel, aber sie fahren eben mit Autos relativ lange durch die Gegend und sind dann in irgendwelchen kleinen Gemeinden und dann sieht man das Hochhaus und sonst sowas. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass er sich eben so bewusst entscheidet, eben die ganze Zeit das Dunkel und damit auch potenziell gruselig zu machen, weil die Filme davor, also vor allem die ersten, die 2 und 3, wollte ich sagen, die letzten beiden, sich ja eben auch durch dieses unglaublich Ausgeleuchtete auszeichnen. Ne? Überall hast du Neonlicht in der Anlage bei den Soldaten oder eben in der Mall und all das. Und da wird vor allem auch die Banalität eben so betont. Also gleichzeitig die Bedrohung, aber dass es eben, also es wird, das fand ich halt auch so faszinierend in den alten Filmen, dass es eben nicht unbedingt ein Gruselschloss sein muss oder eine kaputte Hütte irgendwas, sondern dass es eben komplett aus dem Leben begriffen ist und das aber trotzdem sehr, sehr gruselig sein kann. Obwohl alles komplett ausgeleuchtet ist und so. Und hier sagt er halt, nein, wir machen jetzt hier eine dunkle Kaschemme und jetzt sehen wir gar nichts in dem Supermarkt, da kommt dann der Zombie aus der Wand und so. Also das alleine wirkt mehr nach Horrorfilm.
Ja.
Ja. Und dann aber eben ich finde, der Scope ist eben recht groß, einfach weil wir eben so viel mehr von der Welt sehen, aber ich gebe dir auch durchaus recht, dass das, was wir sehen, dann wiederum relativ überschaubar ist.
Ich glaube, das hört man ja deutlich raus. Zumindest, glaube ich, für Menschen, die uns einigermaßen regelmäßig hören und wissen, wie wir so ticken. Der Film erfüllt einfach nicht meine Erwartungshaltung und ich ringe gerade mit mir, ob ich das eben gut oder schlecht finden soll. Einerseits erfüllt er eben komplett die Erwartungshaltung, die, glaube ich, das generische Zombie-Filmpublikum hat, nämlich wir kennen die Regeln und jetzt geht's einfach so weiter, wie es bisher etabliert wurde und wir führen einfach quasi Handlungs- oder Ideenstränge fort, die von Romero bereits etabliert wurden. Andererseits verweigert er sich eben dann auch wieder darum, so bestimmten Erwartungen, ich weiß nicht, wie ich darüber fühlen soll. Es ist zum Beispiel für mich kein spürbarer Pittsburgh-Film, was die vorherigen Filme waren. Die waren für mich irgendwie geografisch verortbar und der letzte war dann eben irgendwo in den Südstaaten und das war alles so ein bisschen, das hatte so ein, ich wusste, wo ich in den USA war. Auch durch diese News-Reports, die im Hintergrund so mitschwangen, bei in Night läuft die ganze Zeit das Radio, in Dorn läuft die ganze Zeit die Glotze und irgendwelche Experten werden in Fernsehinterviews dann befragt, so wie die Zombies zu deuten sind und es sieht man die ganze Zeit diese Live-Berichterstattung, das kommt hier und da auch mal hier zur Sprache, aber im Grunde scheint es also Medien in der Form, wie wir sie kennen, berichterstattende Medien so nicht mehr zu geben.
Richtig, ja.
Und dadurch fühlt sich das alles vielleicht auch bisschen kleiner an. Vielleicht spielt auch einfach da die Erwartungshaltung negativ mit rein, meinerseits. Also, oder die Erwartungshaltung, die so ein Titel wie Land of the Dead evoziert.
Es hätte City of the Dead heißen müssen, ja.
Ja, na, eigentlich schon. Weil interessanterweise verkleinert sich ja Romero zumindest titelseitig wieder mit den folgenden beiden Streifen.
Ja, ja.
Die sind ja dann wirklich klein mit Diary und
Survival.
Survival of the Dead. Also die werden ja wieder ganz persönlich, auf eine ganz persönliche Ebene. Aber hier sagt er, nee, einmal richtig groß, Land of the Dead. Und
dann sind wir eigentlich
kein Land of the Dead.
Ja. Das ist durchaus, ist durchaus ein Argument.
Aber
das
ist auch sehr oberflächlich von mir, das weiß ich.
Sag mal, wenn das im Prinzip wie Zombieland halt, ne? Also wie gesagt, so eine Art Roadmovie mit Zombies halt wäre. Mhm. Dann würde der Titel vermutlich wieder passen. Aber im Übrigen, ich glaube, der Grund, warum das sich nicht anfühlt wie irgendwo in den Vereinigten Staaten, ist, weil es in Toronto gedreht wurde.
Ja, man sieht eben kein geografisch eindeutig verortbares Merkmal. Und das hat mir eben so gefehlt. Einfach mal irgendwo den Kopf der Freiheitsstatue rumliegen oder sowas.
Ja. Damn dirty apes. Ja, genau.
Ja, genau. Ja, aber gut, das ist jetzt eben auch Quatsch und ich, so ernst meine ich das gar nicht. Das ist auch nicht mein maßgeblicher Kritikpunkt an diesem Film. Ich habe einfach, ich fühle mich wahnsinnig gut unterhalten. Ich glaube, dass es mir den Film am meisten verleidet, ist eben die Tatsache, dass ich sowohl Dawn als auch Day jederzeit in meine ewige Top 100 packen würde. Ich liebe diese Filme immens. Ich finde gerade Day ist einer der großen unterschätzten Klassiker des Horrorfilms.
Ja.
Und Dawn ist sowieso einfach aufgrund seiner Machart, zumindest in der von Romero so intendierten und veröffentlichten Kinofassung, nicht in irgendwelchen komischen Langschnittfassungen oder so, aber meinetwegen sogar in der Euro-Fassung von Argento.
Ja.
Sowieso unantastbar. Und darüber haben auch schon 1000 Leute dicke Bücher geschrieben. Also dem muss ich nichts hinzufügen. Aber ganz großartige Filme in meinen Augen und da ist eben Land of the Dead einfach für mich so ein bisschen zu wenig beeindruckend, bietet mir zu wenig Neues.
Okay, also ich würde
Unterhaltungskino aber super.
Ich glaube, ich gehe da deutlich positiver ran, aber würde auch sagen, also sagen wir mal, was rein die Reihenfolge meiner Lieblings-Romero-Zombie-Filme angeht, würde ich ihn auch vermutlich an die vierte Stelle packen. Ja, nach den ursprünglichen
nicht drei. Genau, nicht weil er schlecht ist, sondern
weil die anderen drei einfach besser sind.
Weil die anderen drei eben eiskalte Meisterwerke sind.
Richtig, genau.
Oder beinahe Meisterwerke.
Eine kleine persönliche Anekdote habe ich noch rauszuhauen, weil die habe ich bisher noch nicht raushauen können, weil es lange, lange her ist, dass wir über die anderen Zombie-Filme von Romero gesprochen haben.
Mhm.
Was denn?
Mhm. Ich habe gesagt, es ist lange her. Ja.
Ach so.
Entschuldigung.
Okay. Kein Problem.
Soll ich das nochmal machen?
Nein, bitte nicht. Genau, das ist nämlich jetzt tatsächlich, glaube ich, muss kurz vor Corona gewesen sein. Also sagen wir mal, vielleicht so Ende 2019 war ich auf einer Comic-Messe und am Stand neben mir hatte jemand im unter anderem verschiedene DVDs. Und da war eben auch eine Box der Living Dead-Reihe. Und diese Box war signiert. Von George Romero, der ja auch schon zu dem Zeitpunkt schon tot war.
2017, ja, ist
richtig, schon, ja. Genau. Und ich liebäugelte so ein bisschen mit der Box und sie war mir eigentlich ein bisschen zu teuer und so. Und dann fragte ich dann halt aber dann doch nochmal nach und er ist dann mit dem Preis runtergegangen, weil er sagte, ja, die ist halt signiert von Romero, aber die war wohl für ihn persönlich oder für einen Freund auf jeden Fall, ist eben der. Ist die Widmung halt mit drauf. Da steht nicht einfach nur der Schrift, also der Namenszug George A. Romero drauf, sondern da stand To Daniel. Und ich dachte so bei mir, die nehme ich jetzt. Ich habe ihn zwar leider selber nie treffen können, aber ich habe eine auf meinen Namen signierte Fassung der DVD-Box bei mir rumzustehen, fand ich jetzt irgendwie knuffig.
Ich kenne die Anekdote, ich höre sie trotzdem noch mal gerne, ja.
Ja, aber alle anderen hatten sie noch nicht gehört.
Alle anderen hatten sie noch nicht gehört, nein, fand ich auch gut. Ich finde das super, ich habe gar nicht so viel zu bieten. Ich könnte jetzt anekdotisch noch mal berichten, wie ich zu einer Dennis Hopper-Unterschrift kam, aber dafür müssen wir noch mal über True Romance reden und das machen wir mit Sicherheit nicht.
Nicht so bald, meinst du?
Nicht so bald, ja.
In 10 Jahren, wer weiß.
In 10 Jahren vielleicht doch mal, ja. Also ich könnte tatsächlich noch ganz, ganz viel zu Land of the Dead sagen. Ich weiß auch nicht, wie sinnstiftend das ist oder so gewinnbringend für den Film, weil ich glaube, ich täte ihm damit Unrecht, ihn auf zu so einer granularen, so einer Makroebene zu zerpflücken und irgendwie ihm Sachen anzukreiden, die gar nicht so das Gewicht haben. Zum Beispiel auch diese ganz zeitgeistigen Einsprengsel, die er hier und da hat mit We Don't Negotiate with Terrorists oder so, was ja 2005 jetzt auch gar nicht mehr so topical war, wie es 2001 gewesen wäre. Aber wo ich dann das Gefühl habe, er versucht dann doch ein bisschen zu sehr die Erwartungen zu bedienen, die vielleicht das berichterstattende Feuilleton hat an einen George Romero-Zombie-Film. Ich weiß es nicht. Also überhaupt der politische Kommentar, ich fand ihn eben vergleichsweise schwach. Er ist da, er fügt ihm nicht viel Neues hinzu, war mein Gefühl zu dem, was er
vorher schon gemacht hat. Würde ich aber auch so unterschreiben wollen. Ich finde halt aber eben eher interessanter, dass das, was er sagt, wenn schon nicht neu, dann aber trotzdem immer noch wichtig ist. Ab und an mal eben auch in einem neuen Werk zu sagen, guck mal, was ich vor 20 Jahren gesagt habe, stimmt immer noch. Mhm. Wollen wir mal drüber reden. Finde ich eben gar nicht so schlecht, weil man kann das halt auch so leicht abtun. Ja, die 70er. Ne? Oder ja, natürlich hier Reagans Amerika oder sowas. Aber eben zu zeigen, dass Bush im Amerika eben mindestens genau die gleichen Probleme hatte, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde tatsächlich, was ich halt noch ganz gerne hinzufügen würde, ist, dass ich ihn eben richtig spannend fand. Also gerade diese ganze Geschichte rund um Denbo, der da eben raus will und dann eben dann seinen Panzerwagen wieder finden muss und all das und diese ich finde aber auch zum Beispiel die Beziehung zwischen Denbo und Jolo finde ich auch sehr interessant, weil sie irgendwie respektieren sie sich, irgendwie mögen sie sich, aber kabbeln sich die ganze Zeit, weil sie irgendwie dann doch auf verschiedenen Seiten stehen. Ich finde das interessant, weil sie sind keine richtigen Antagonisten.
Und davon hätte ich eben gerne mehr gesehen, aber dieser Film, verdammte Film, ist nur 90 Minuten lang. Wieso
eigentlich?
Das ist
schade, ja. Ja. Gut, aber 165 Minuten hätte ich auch nicht gebraucht.
Nein, aber du hast was sehr Gutes gesagt tatsächlich. Und du hast gesagt, Romero hat auch, so deutlich zumindest das, was du gesagt hast, auch mehr oder weniger das Recht zu sagen, erstmal, ich war 20 Jahre weg oder fast 20 Jahre weg. Ich darf mir auch solche Kommentare erlauben, die nicht mehr ganz so frisch sind, die vielleicht auch politisches Geschehen kommentieren von vor 3 oder 4 Jahren. Und außerdem, er hat sich's ja auch verdient, verdammt nochmal. Er hat so viel Großartiges geleistet im Horrorgenre. Und ich würde nur nicht mal da nur von Night, Dawn und Day reden, sondern eben auch Sachen einbeziehen, wie Creepshow oder der auch ganz viel zu Stephen Kings Star-Persona und Star-Room beigetragen hat oder sowas wie Martin, der für mich einer der, wenn nicht der interessanteste Vampirfilm der 70er Jahre ist. Mhm. Also er hat ganz viel Gutes getan und er darf das auch verdammt nochmal. Er darf sich auch mal Bauchpinseln lassen und sagen, ich mache jetzt etwas, was eher gefällig ist oder das, was man heutzutage als Fanservice bezeichnen würde. Es sei ihm auch gegönnt. Ich möchte deswegen auch gar nicht übermäßig kritisch sein. Ich wünschte eben bloß, ich wünschte, es gäbe mehr davon, aber ich wünschte, neben dem ganzen verdichteten Guten, was hier drin steckt, gäbe es einfach ein bisschen mehr Luft zum Atmen, ein bisschen mehr Raum zum Atmen.
Und das ist ja auch völlig legitim. Was ich als Fanservice wahrgenommen habe, waren ja vor allem dann die Fressszenen. Das kann durchaus sein. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich aus dem Kino gegangen bin und gesagt habe, das ist ja alles unangenehm. Von daher, wird vermutlich nicht dabei gewesen sein. Jetzt hier beim Wiedersehen auf DVD dachte ich so bei mir, das ist ganz schön eklig. Aber auch sehr, sehr gut gemacht. Also durchaus ein paar Sachen dabei gewesen, wo ich dachte, da hat aber einen Großeinkauf beim Metzger gemacht. Und so, ne? Weil dann wird ja wirklich alles Mögliche aus den Oberkörpern gezogen und so. Unangenehme Ideen. Der Typ, der sein Gesicht hat, irgendwie quasi direkt über den Schädel gezogen bekommt, zum Beispiel, doof. Also,
Das ist schon doof, ne?
Wenn
sowas passiert.
Komisch fand ich aber auch diese Bauchnabel-Piercing-Nummer, obwohl das ja eigentlich, sagen wir mal, verhältnismäßig harmlos ist, ist aber auch
eine. Ist ein nachvollziehbarer Schmerz, das ist ja schlimmer an solchen Sachen, ne?
Ja. Ne, und auch andere Dinge. Alle paar Minuten dachte ich so bei mir, alter Mann, du hast aber noch unangenehme Einfälle.
Ja. Schön. Wenn ich sage nachvollziehbarer Schmerz, denken die Leute jetzt natürlich, wie Haarbrust war zu Nabelpiercings.
Ja, mindestens eins.
Ja, nicht nur dort.
Genau.
Ja, tatsächlich, da geht schon zur Sache. Ich fand es hat mich nicht so wahnsinnig getroffen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe sowas so oder so ähnlich nicht bereits schon in Day gesehen und in anderen. Ich bin auch anders einfach filmisch sozialisiert. Ich habe ja vorhin davon geredet, von der Nicht-Zombie-Zeit in den 90er Jahren und ich habe mich über diese großen Teils hinweg damit getröstet, dass ich so in Teenager-Jahren und bis in die Nullerjahre hinein Splatting Image gelesen habe und da eben regelmäßig Italo-Retrospektiven drin waren und habe andere Fanzines gelesen und habe ich damit vertröstet. Unlisted Me aus den Niederlanden oder aus Großbritannien oder Italien. Tapes mit irgendwie koreanischen Untertiteln von, also zu Zombie, italienischen Zombie-Filmen zu importieren und so weiter und so fort. Und also hab da in Sachen, glaube ich, Ekeleffekte schon alles gesehen zum damaligen Zeitpunkt, ja. was da möglich war, wo es da gab, 2005.
Ja.
Und naja, hat mich jetzt weniger schockiert, aber ja, es ist eklig, ich gebe dir recht.
Ja, ich bin an der Stelle deutlich weniger stark sozialisiert, das ist richtig.
Du bist besser sozialisiert. Ich bin ganz schlecht geprägt.
Das habe ich so nicht gesagt.
Ganz schlechter Einfluss.
Nein, aber es ist eben, ja, mich treffen so eine Momente halt dann doch immer noch. Das finde ich aber auch gut, weil ich irgendwie denke, dann erreicht der Film ja durchaus das, was er erreichen will, zumindest bei mir. Mhm. Dafür bin ich eben ja auch in gewisser Weise dankbar. Ich bin sowieso dankbar, dass es diesen Film gibt. Also irgendwann werden wir sicherlich mal über die anderen beiden auch noch reden. Survival habe ich, glaube ich, Survival habe ich immer noch nicht gesehen.
Nein.
Diary hat mich, glaube ich, auch nicht sehr beeindruckt. Also von daher bin ich aber eben einfach nochmal, also für Land of the Dead bin ich aber auch gerade dahingehend einfach nochmal dankbar, einfach weil er nochmal was nachgeschoben hat, was ich zumindest nicht verstecken muss.
Das ist richtig. Nee, es ist ein guter Film. Ich möchte auch ganz klar sagen, Schulnote 2, alles in allem, auch meinerseits hat der Film seinen Segen. Ich mag ihn ja auch sehr gerne. Also tatsächlich, ich habe ein paar Bedauernisse. Also oder persönliche Zerwürfnisse mit dem Film. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, und Achtung, Spoiler für Day of the Dead, das wollte ich noch hinzufügen, was ich sehr lustig oder sehr merkwürdig fand, den damals auch schon der Presse kommentiert zu sehen, aber das waren vielleicht auch eher unkundige Kritikerinnen und Kritiker, die das schrieben, dass der Film so positiv sei und dann irgendwie auch sich nicht dafür irgendwie zu fein sei, mit einem Happy Ending zu enden. Und ich dachte mir, Day of the Dead hatte auch schon Happy Ending. Ich meine, Day of the Dead ist ein sehr, sehr deprimierender Film. Also er zieht einen massiv runter. Ja, allein irgendwie, dass der zu 90% da unter Tage spielt in diesem Bunker, ist schlimm genug. Aber auch der hat ein Happy Ending. Die sitzen alle am Strand, wer sich erinnert.
Richtig.
Und das ist auch einfach dann nur fair. Es muss nicht alles mit und so sieht wir dahin das Ende enden. Also es sei auch diesem Film gegönnt und ich finde es ehrlich gesagt richtig gut. Ich finde es auch gut, dass er eben sich, also nicht so blöd ist, alle seine Figuren eben außer die zentralen Figuren abzumetzeln und zu sagen, okay, wir schicken Simon Baker und Asia Argento in den Sonnenuntergang und alle anderen sind tot. Nee, es ist Charlie darf auch leben. Ich fand das sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt.
Ja, durchaus.
Und da hat er meine Erwartungen tatsächlich untergraben, wäre zu viel gesagt, aber er hat den widersprochen, weil ich dachte, okay, das ist sehr viel konventioneller gelöst. Ich dachte, die gehen alle drauf und Simon Baker fährt alleine davon.
Ich würde sogar noch hinzufügen, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt dein liebster Aspekt, aber ich finde eben auch zum Beispiel sehr gut, dass es auch für die Zombies ein Happy End gibt. Ne, dass die eben auch weiterschlurfen und offenkundig jetzt, sagen wir mal, so eine Art untote Parallelgesellschaft bilden könnten, rein theoretisch. Ja. Und also auch in gewisser Weise verdient. Ja, auch so ein Untoter braucht ein bisschen Liebe.
Das ist sehr schön gesagt. Sehr schön. Daniel, ich stoßen gleich noch mit einem Glas Henkel trocken an und begießen das neue Jahr, wie es ihm gebührt. Und also 2023 gebührt. Hoffentlich ein besseres Jahr für uns alle. Das wünschen wir natürlich auch euch da draußen. Und vor allem beschenken wir euch schon nächste Woche wieder mit einer tollen neuen Folge. Und sag mal, einen der beiden Filme, über die wir sprechen das nächste Mal.
Ja, wir haben uns nämlich sehr inspiriert gefühlt von den frühen 2000er.
Ja?
Nein, nicht wirklich, keine Ahnung. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr so genau, wie wir drauf gekommen sind. Aber einer von den beiden wird jedenfalls sein aus dem Jahr 2002 von Kurt Wimmer, Equilibrium. Mit Christian Bale und Taye Diggs und Sean Bean.
Sean Bean, natürlich.
Und William Fichtner ist da mit dabei. Fichtner
hört sich besser an, Fichtner ist wahrscheinlich richtig.
Ja, Sean Pertwee ist mit dabei, cool.
Alles schon vergessen. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich war nicht glücklich darüber, aber dazu dann nächstes Mal mehr. Ein Film, den ich auch relativ zeitnah nach seiner Veröffentlichung gesehen habe, war Vincenzo Natalis Cube aus dem Jahr 1997. Den habe ich damals geliebt und ich habe ihn beim Wiedersehen geliebt, jetzt mehrere Male. Und mal gucken, ob ich ihn immer noch liebe und ob wir ihn beide lieben. Und wir werden sehen. Ich freue mich sehr drauf auf dieses B-Sci-Fi
Double-Techno.
Ja, genau. Science Fiction für den Kopf. Harte Science Fiction mit Action-Horror-Anstrich. So. Ach, das Jahr ist so jung, wir werden noch fitter.
Ich habe auch noch einen Kater.
Ja, wir verbleiben im frommen Wunsch, dass wir uns jetzt wieder von Episode zu Episode bessern. So.
Und ihr seid live dabei.
Ja, okay. Am Ende des Jahres eskaliert das dann alles in einem Qualitätsinferno. Das haltet ihr gar nicht aus, sodass euer Kopf explodiert und ihr sagt
Ach, wir reden über Scanners. Hatten wir doch schon.
Ja, hatten wir schon. Vielleicht Scanners 2 irgendwann mal.
Warum nicht, ja.
Ich bin so ein bisschen angespitzt, weil das letzte Mal im Zuge von Christmas Story und Silent Night, Deadly Night auch über die Sequels gesprochen. Und ich bin richtig heiß drauf, mal irgendwie so eine Sequel-Miniserie im Bahnhofskino zu machen. Sozusagen, wir nehmen wirklich auch so einfach so ein paar Favorites der letzten Jahre und sprechen über die wenig geliebten Sequels dazu, die wir eigentlich niemals mehr gucken wollten.
Ach du, klingt auf jeden Plan. Mhm. Mal gucken, was uns einfällt dazu.
Ist nur so ein Gedanke.
Klar.
Alright, Scanners 2 vielleicht dann demnächst und Christmas Story, Billy Returns, nee, Ralphie Returns, wie auch immer. Gibt's ja gar nicht. Jetzt ist wirklich Schluss. Entschuldigung, kannst du das abmoderieren? Weil ich kann es nicht mehr offenbar.
Okay. Nee,
sag irgendwas.
Sag irgendwas. Ja, dann hören wir uns nächste Woche.
Bye, bye. Sehr gut. Adios.
George A. Romero's Land of the Dead.
Zombies, Mann. Hab jetzt schon Schiss.